Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen im Le Brunch Nr. 3514 am 2. Advent, dem 8.12.2024. Hier am Brunchtisch sitzt der gute Manu mit eurem Michi. Hallihallo, schönen guten Morgen, Manu.
Und einem Croissant, schönen guten Morgen.
Ja, hast Games, Croissants und Liebe.
Ganz kurz, hast du das gesehen? Ich habe eine Insta-Story gepostet, das war mir völlig neu. Seit 15 Jahren fast beschäftigen wir uns ja mit der Croissant-Kultur.
Ja.
Und jetzt habe ich gelernt, dass in Frankreich es Gesetze gibt, dass ein gerades Croissant unterschiedlich gebacken werden darf wie ein rundes Croissant. Die geraden Croissants sind die echten Croissants in Frankreich. Die müssen einen bestimmten Buttergehalt und so haben. Und die runden Croissants sind quasi nur die Hörnchen. Die sind dann die Billigprodukte, die Auftauware. Also wenn man in Frankreich ist, unbedingt Ausschau halten, ob ein rundes oder ein gerades Croissant gekauft wird. Was doppelt witzig ist, finde ich, weil Croissant ja irgendwie von Crescent oder so wahrscheinlich abstammt, von diesem Wort, was ja der Halbmond ist.
Nee, müsste das Überkreuzen sein der einzelnen Sachen, weil es ja von Croix kommt. Das ist auch ganz wichtig, wenn du nämlich in Paris, da wo ich eine Weile gelebt habe, ein Croissant bestellen würdest, dann würden sie dir nichts geben und dich blöde angucken. Es muss doch Croissant heißen.
Croissant. Okay, dann ist das die Wortherkunft. Ja klar, weil man ja diesen Blätterteig ewig faltet und immer wieder übereinander schichtet und Butter dazwischen knallt.
Genau.
Verstehe, also hat es gar nichts mit dem Halbmond zu tun.
Ich glaube nicht. Aber wir lassen uns gerne weiter von Mythen und Sagen rund ums Croissant von euch verwöhnen und machen jetzt aber erstmal unsere Hausmeister-Durchsagen hier in der Vorspeise. Wir haben nämlich jede Menge schöne Dinge, wie zum Beispiel 540 Euro Croissants gegen rechts sind zusammengekommen.
Genau, wir bleiben bei der Backware. Max, unser Illustrator, hat ja ein wunderbares Shirt designt, wo ein Croissant eben das Nazi-Hakenkreuz zerschmettert in Anlehnung an dieses berühmte Bild, wo das auch in diesen Mülleimer geschmissen wird. Und weil dieser Rechtsruck in Europa und vor allem auch in Deutschland so stark ist, hatten wir das dann als Sonderedition, als T-Shirt rausgebracht. Unser Logo Croissant zerschlägt die rechte Kultur. Und deswegen hatten wir das dann im Shop. Da hatten wir dann die Supergeek-Leute, die unseren Shop betreuen, auch angesprochen. Die haben das gerne unterstützt, haben dann eine höhere Marge draufgeknallt, also haben ihren Teil quasi auch mitgespendet. Und alles, was wir damit in Anführungszeichen eben verdient haben, also was nach Produktionskosten übrig ist, haben wir komplett gespendet. Das haben wir gesagt damals, dass wir das sammeln. Ich habe jetzt eben noch gewartet, weil übers Jahr hinweg auch immer wieder Bestellungen waren und habe das jetzt zusammen an die Amadeo Antonio Stiftung gestern abgeschickt und es sind 540 Euro durch euch zusammengekommen. Vielen, vielen Dank und ich habe es dann aufgerundet auf 600 Euro. Also eurem Namen Insert Moin 600 Euro gegen rechts. Vielen, vielen Dank an alle, die da mitgemacht haben, an Supergeek, an Max natürlich für die Illustration und an alle, die stolz mit diesem T-Shirt durch die Gegend laufen. Und es passt ja sehr gut, weil Indiana Jones diese Woche rauskam und Nazis aufs Maul. Ganz im Ernst, aber die Amadeo Antonio Stiftung ist wirklich eine tolle Einrichtung. Also wenn ihr euch da vielleicht auch noch überlegt, was ihr dieses Jahr vielleicht spenden könnt oder wollt, schaut da mal vorbei. Die machen ganz viele tolle Aktionen gegen rechts und eben für demokratische Orientierung und so.
The time is now, sage ich dazu nur. Wenn, dann jetzt noch retten, bitte, solange es so was zu retten gibt. Und das Geld ist nicht das Einzige, was rausging. Es ging auch ein The Legend of Zelda Echoes of Wisdom raus, unser Gewinnspiel aus dem November. Dort gab es einen Gewinner, glaube ich, diesmal einen männlichen Gewinner. Ja. Und du hast dich schon gekümmert.
Genau, ist kontaktiert, schaut in eure E-Mail-Postfächer. antworte mir bitte. Es fehlt noch die Antwort. Also wenn er sich nicht meldet bei mir diese Woche, dann wird es nochmal an die nächste Person weiter. Also ihr habt quasi noch eine Chance, aber eigentlich ist es verlost. Und ihr könnt aber weiter wieder drauf hoffen. Wir haben neue Sachen von Nintendo für das Weihnachtsgewinnspiel diesen Monat bekommen. Nintendo hat gesagt, wir legen einfach nochmal ein Legend of Zelda Echoes of Wisdom dazu. Zusätzlich ein Animal Crossing New Horizons und ein paar Goodies mit T-Shirts und Schlüsselanhängern als ein komplettes Paket. Also ein bisschen größeres Weihnachtsgewinnspiel. Was müsst ihr tun? Einfach nur InsertMoin supporten auf Steady oder auf patreon.com/InsertMoin und dann seid ihr automatisch im Lostopf. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und das Los entscheidet dann am Ende des Monats. Viel Glück.
Viel Glück auch von mir. So, und dann schauen wir mal drauf auf den Wochenrückblick. Was hatten wir in der letzten Woche bei InsertMoin? Da gab es unter anderem Le Buffet, die Highlights im November bei Game Pass, PlayStation Plus und Nintendo Online. Ja, das schöne Format.
Ja? Wie immer mit Attila. Und wir haben aber jetzt eine kleine Abschiedstour. Also wir machen im Dezember dann nochmal eine Folge. Die findet ja traditionell dann immer halt statt, wenn wir schon Urlaub haben eigentlich. Aber vom Timing her passt es dann nicht. Und wir stellen das Format aber ein. Also wir hatten ja letztes Jahr auch eine kleine Umfrage gemacht, dieses Jahr jetzt noch nicht. Ich überlege gerade, ob wir das wieder machen, wo wir euch zu den unterschiedlichen Formaten gefragt haben und Buffet war schon auch ein Format, was am wenigsten von euch so gewünscht oder genutzt wird.
Und gehört wurde.
Und gehört wird. Also die Zahlen haben wir uns natürlich auch angeguckt und wir wollen InsertMoin wieder ein bisschen fokussierter auch kriegen, 2025, ein bisschen weniger Formate, wieder mehr Konzentration auf Spiele unter der Woche und eben mit unserem Brunch, dass das dann am Wochenende eben auch so Sachen wie die News-Blogs und so beinhaltet und die Snacks, um das einfach ein bisschen konzentrierter zu kriegen. Und Le Buffet wird da leider eingestellt. Keine Sorge, wir mögen Attila genauso, wie ihr Attila mögt. Also wir überlegen uns, wie wir Attila...
Der kommt dann mal in Brunch zum Beispiel.
Ja, genau, er kann öfter mal in den Brunch kommen. Und er ist ja vor allem auch schon immer, liegt er mir im Ohr im positiven Sinne mit Retro-Geschichten.
Genau.
Also er hat ja auch sehr viel Ahnung von Retro, ist so der Games-Curator und da überlegen wir uns was. Aber Le Buffet als Highlight-Format für Game Pass, PlayStation Plus und Co. ist so ein bisschen, hat sich so ein bisschen überholt. Wir haben das jetzt ewig schon gemacht, aber diese ganzen Abo-Formate und auch seit der Game Pass da ist und seit es Games with Gold nicht mehr gibt, hat sich das Format irgendwie überholt.
Das stimmt. Aber die Diskussionen über die Highlights aus dem Game Pass, PlayStation Plus und Nintendo Online können dann natürlich auch, wenn sie relevant genug sind, im Brunch stattfinden. Also ihr verpasst da nichts. Wir werden nichts verheimlichen, was euch interessieren könnte. Dann gab es eine schöne Folge, wie ich fand, zu Two Point Museum. Mehrere Stunden habt ihr das intensiv gespielt und darüber diskutiert. Und ich fand es sehr spannend zu hören, was sie sich jetzt da ausgedacht haben. Und will das auch sehr gerne angehen und hoffe, ja, ich hoffe, dass es sehr, sehr gut wird. Weißt du noch genau, wann es jetzt erscheint?
Im März.
Im März.
Genau, also die warten den heißen Februar ab. Da reden wir ja gleich auch nochmal drüber. Und es ist perfekt positioniert, glaube ich, bis jetzt im März. Two Point Museum, richtig toll. Also das war einer der besten Preview-Events, auf denen ich war, weil die einfach nur gesagt haben, hier, wir haben ein kleines Video. Also ihr müsst euch vorstellen, normalerweise würde man für so ein Spiel, was man dann anspielt, irgendwo nach London oder Paris oder sonst wohin geflogen werden, ist ewig unterwegs. Und dann sitzt man da an einem fremden PC und spielt 2 Stunden und macht noch ein kleines Interview. Das ist immer recht unbefriedigend. Und gerade bei so einem Spiel wie Two Point Museum, wo man halt ein Museum aufbaut und managt, haben die uns einfach einen quasi Beta-Key gegeben, NDA vorher unterschrieben und dann durften wir wirklich 10-12 Stunden lang, solange wir Lust hatten. Also wir hatten halt quasi 2 Tage komplett Zeit, dieses Spiel zu spielen. Das war halt noch sehr buggy und sehr in der Beta-Phase und so und war noch nicht ganz rund an vielen Stellen, aber man konnte auf dem Discord dann auch direkt mit den Entwicklern fragen, wenn irgendwas war. Dann haben die uns auch Einblicke gegeben und gesagt, ja, kein Problem, die Stelle wissen wir, dass die blöd ist mit der UI, die ändern wir noch, guck mal hier. Und dann haben sie sogar so ein Screenshot gepostet, wie es jetzt in Zukunft aussieht. Das war richtig toll. Und vor allem das Spiel wird super. Ich mochte ja die Vorgänger schon, aber gerade durch die Enttäuschung mit Planet Coaster 2 aktuell bin ich so angefixt. Ich konnte nicht aufhören, Two Point Museum zu spielen. Ich habe es dann wirklich 10 Stunden in der Preview gespielt und freue mich sehr auf März. Das wird richtig gut.
Also 2 bärtige, gute Meinungen zu Two Point Hospital. Der gute Dr. Proof hat das Ganze mit dir gemacht Museum. Und besprochen.
Genau.
Und Two Point Museum. Was habe ich gesagt?
Hospital.
Hospital schon wieder. Also, ja. Ja. Und dann gibt es für euch da draußen eine neue Random Encounters Folge zu Coquette Dragoon. Ich habe sie noch nicht hören können. Das ist die Random Encounters Folgen, höre ich auch immer mit meiner Frau zusammen. Mhm. Von daher ist sie bei mir jetzt selber in der Playlist. Da gibt's eine Kriegskritik mit Kink-Einschlag und Pacing-Problem.
Ja, also nischiger kann es fast nicht mehr werden bei der guten Nina und Gloria. Die sind ein bisschen drauf reingefallen. Also Coquette Dragoon hatte wohl eine sehr saucy, heiße Rezension. Und dann haben sie gedacht, oh, das ist doch genau unser Spiel, irgendwie Sexy Time. Es ist eine Visual Novel, die aber noch dazu nicht mal Entscheidungen hat. Also so eine selbst ablaufende Novel. Aber kann ja trotzdem sexy sein. Und die beiden sind aber doch schon sehr ernüchtert gewesen, denn die freien Hände, sag ich mal so, die man bei einer Visual Novel hat, hat man da nicht gebraucht. Zitat, haben sie selber gesagt. Das ist sehr unsexy. Also es hat Kinks und beschäftigt sich mit einigen Themen, die auch sexuell konnotiert sind, aber es wird nicht gezeigt. Es ist sehr unterschwellig und sehr subtil. Also die waren nicht sehr begeistert von diesem Spiel, aber die Story und die Atmosphäre, was eben so mit Militär und so zu tun hat, könnte trotzdem für einige interessant sein. Aber nur eine kleine Vorwarnung, es ist nischiger als je zuvor bei Random Encounters. Mit Kings, die ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt.
Aber ich bin sehr gespannt auf die Folge. Die beiden machen das ja einfach immer so sympathisch, dass man einfach auch, egal worum es geht, sehr gerne
zuhört. Man lernt auf jeden Fall immer was Neues, genau.
Das versuchen wir beide jetzt auch im Hauptgang, nämlich da reden wir unter anderem unter viele bekannte Dinge, aber es sind ja die persönlichen Erfahrungen, die solche Spiele dann immer noch aktuell halten. Bei dir ist es zum Beispiel Elden Ring, du hast weitergespielt.
Ja, ich wollte euch nur ein kurzes Update geben. Elden Ring habe ich ein bisschen weitergespielt, also Godric ist down und dann habe ich auch noch Radagon erledigt, das ist dieser Feuerdrache, den man im Schloss findet. Also ich bin immer noch sehr angetan, hatte jetzt aber diese Woche, also es war vorletzte Woche schon, wo ich nicht dabei war beim Brunch, diese Woche bin ich leider nicht weiter dazu gekommen, aber ich bin immer noch sehr begeistert von diesem Dual Blade mit dem Blutungseffekt drauf. Macht sehr viel Spaß und fühlt sich sehr viel besser an als mein erster Elden Ring Versuch. Also es ist viel mehr mein Playstyle, ohne Schild rumzurennen. Und an der Stelle auch, also es ist eigentlich eher eine News, aber hast du das gesehen? Es gibt ein 30 Jahre PlayStation Jubiläumsvideo und da sieht man ganz am Ende, also es wurde noch nicht offiziell irgendwas gesagt, aber deswegen passt das jetzt hier gut zu diesem Elden Ring, weil du ja immer sagst, ich soll Bloodborne spielen und ich warte ja noch. und ich warte, glaube ich, nicht zu Unrecht, denn wir haben ja letzte Woche schon oder vor zwei Wochen drüber gesprochen, dass Elden Ring Studio, also From Software wohl gekauft wird, weil der Publisher, das Medienhaus dahinter bei Sony wahrscheinlich landet. Mhm. Und jetzt haben sie dieses 30 Jahre Jubiläumsvideo zur PlayStation und ganz am Ende sieht man Bloodborne und dann steht dann Geduld zahlt sich aus oder sowas übersetzt, frei übersetzt. Persistence, irgendwas mit Persistence. Und wenn das nicht ein ganz klares Zeichen ist, dass da was in Arbeit ist. Also wenn Sony selbst diesen Satz dahin schreibt, bitte habt noch ein bisschen Geduld übersetzt, Ausdauer zahlt sich aus. Das bezieht sich ja nicht auf das Spiel.
Nee, meiner Meinung nach bezieht es sich tatsächlich auf die PlayStation-Historie. Ja.
Aber diesen Satz genau unter das Bloodborne-Bild zu legen, das wäre schon arg trollig, wenn sie das machen. Ohne
das klingt für mich genau nach Sony und genauso trollig, wie sie manchmal drauf sind.
Ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Das soll man auch nicht, die Hoffnung aufgeben. Ja. Spannend, dass du echt, ich weiß halt nicht, Elden Ring war halt schon sowas wie eine Weiterentwicklung für From Software nach Bloodborne noch. Ich finde Bloodborne ja besser, weil es das fokussiertere Videospiel ist. Und für mich auch in der Open World nicht ganz so gut funktioniert, wie halt in dem linearen, sehr starken, storyfokussierten Universum von Bloodborne. Aber das sind, also es ist minimal. Natürlich gibt es auch Dinge, die mir an der Open World von Elden Ring extrem gefallen haben und die dann auch frischen Wind gebracht haben. Bin ich sehr gespannt, wie du dann Bloodborne findest, falls du Elden Ring jetzt vorher komplett beendest. Das ist halt eine Reihenfolge, die ist so nicht vorgesehen gewesen.
Nee, aber das ist bei mir bei der ganzen Souls-Reihe ja sowieso kaputt. Also ich habe die Souls-Klone als erstes gespielt, weil ich dachte immer, das Genre ist nichts für mich, weil ich zu ungeduldig bin. Und dann war ich für GameStar-Tests 2-3 Mal in irgendwelche Souls-Spiele eingeteilt und habe aber die schlechten Souls-Spiele spielen müssen. So, weißt du? Die mit Waffen und so, also mit Schusswaffen funktionieren. Und die haben alle nicht funktioniert und waren alle nicht so gut.
The Surge.
Ja, das Search
war ganz gut ist.
Das Search war das, was mich dann auch überzeugt hat, dass das doch mein Genre ist. Also das Search hat mich beide Teile sehr begeistert, vor allem eben auch, weil die innerhalb der Souls-artigen Spiele ja schon auch zu den besten gehören.
Ja.
Meiner Meinung nach. Und das Sci-Fi-Setting da gut passt. Und deswegen komme ich jetzt ganz gut klar. Aber ich habe ja die ganze From-Software-Historie nie chronologisch gespielt. Ich habe ja Demon's Souls erst mit dem Remake gespielt und die anderen ja gar nicht. Also ich habe jetzt Bloodborne ein bisschen reingespielt.
Du hast immer noch nicht Dark Souls 1 gespielt.
Ja, alle mal kurz angespielt. Aber
das, halt ist nicht das, richtig, das ist nicht das Gleiche.
Gespielt. Eben, das ist nicht das Gleiche, ne.
Also bei mir ging es ja auch, ich muss jetzt nochmal überlegen, ich glaube Dark Souls 3 habe ich angefangen und dann aber relativ schnell, als ich da weit war, Dark Souls 1 dann doch reingeschmissen. Und das dann halt, dass diese berühmte Story auf dem MacBook in besagtem Frankreich am Fernseher reingekroppt, 640x360er Auflösung, minimalste Details, unter der Windows-Partition durchgespielt mit Controller. Das war eine mega geile Erfahrung. Und dann, das Einzige, was ich nicht durchgespielt habe, ist Dark Souls 2. Da bin ich kurz vor Ende dann ausgestiegen und dann war derjenige, mit dem ich das gespielt habe, nicht mehr dabei und es war so ein Koop-Ding, was wir da versucht haben, es komplett halt Koop zu spielen und das Spiel war eigentlich dafür echt nicht ausgedacht. Das wäre immer dieses Hop-In- und Hop-Out-Multiplayer. Wenn die dann noch weitermachen, übrigens auch eine News, die wir kurz droppen können, die haben gesagt, Elden Ring 2 befindet sich aktuell nicht in Arbeit. Bin ich gespannt, was sie als nächstes machen und dann fände ich es irgendwie schon cool, wenn sie versuchen, vielleicht doch mal so ein richtiges Koop-Abenteuer zu machen. Ich weiß, das ist dann vielleicht nicht so ganz so sexy für manche, die sich alleine gerne in der Sache vertiefen, aber zusammenspielen hat halt schon nochmal was ganz Besonderes und ich finde dieses, ja, ich muss eine Glocke läuten und dann kommt einer und dann Verbindungsabbruch und dann geht es und dann geht's nicht und oh, das fand ich eigentlich immer das Nervigste an der ganzen Geschichte.
Also der nächste logische Schritt wäre ja irgendwie ein Souls-MMO, oder?
Ja.
Also eine persistente eine persistente Welt, in die man irgendwie dann halt auch ja PvP-Gegenden hat und solche Geschichten. Also das wäre ja eigentlich der nächste logische Schritt.
Das Souls World of Warcraft. Ja. Ja. Eine wunderbare Überleitung zu einem Spiel, das ich regelmäßig nun spiele. Ich habe ja erzählt, dass ich The War Within angefangen habe in World of Warcraft und da queste ich auch so ein wenig umher und hier und da gehe ich auch in Raids. Und
da ist mir mal alleine oder bist du in so einer Gilde?
Ne, ich bin in der Gilde drin, also geboren aus dem Avaversum. Da haben sich dann alle WoW-Spieler so ein bisschen zusammengetan und dann bin ich in die Immortal-Gilde aber gewechselt. Also es gibt auch eine Avaversum-Gilde, die ist allerdings einfach nicht hardcore genug und deswegen sind wir jetzt zur Immortal-Gilde gewechselt. Die haben auch einen eigenen Discord, aber bestehen nur aus Avaversum-Leute.
Also und Horde oder Allianz? Das hast du noch gar nicht verraten.
Das ist Allianz, ja, tatsächlich.
Für die Horde.
Ich habe ja eine irre Transformation mit meinem Main-Charakter vollzogen. Der ist auf der Hordenseite begonnen als Troll-Schamanin. Liquid Arcana ist das. Und die ist bis Stufe 60, 70 damals hochgegangen und da hat er lange Pause gemacht. Und dann bin ich aber wieder eingestiegen.
Stiegen?
Ja, hab dann nur noch Allianz-Leute um mich rum gehabt und dann war schon so ein Zeitpunkt, wo das halt ging, dass du komplett die Seiten wechseln konntest. Und dann habe ich aus meiner Troll-Schamanin eine Draenei-Schamanin gemacht auf der Allianz-Seite, also komplett die Seiten gewechselt und die ist das auch nach wie vor. Aktuell spiele ich dort allerdings ich spiele jetzt einen Paladin in der neuen Welt in The War Within, einen Draenei auch wieder, aber nicht einen normalen Draenei, da gibt's jetzt eine Light Draenei, die haben ja die Klassen und Rassen nochmal ein bisschen unterteilt und weiter verfeinert und da gibt's so Questlines, die du vollführen musst und dann kannst du noch andere Rassen wählen, noch andere Völker. Ist ganz nett. Ich habe so einen leicht russischen Akzent. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört, aber es ist gleichzeitig auch ein bisschen witzig. Ich sag einfach, das ist so ein osteuropäischer Akzent. Dann ist das weniger deprimierend in der aktuellen Lage. Nee, da habe ich schon viel, viel Freude dran und es ist mir mal wieder bewusst geworden, wenn man aber, und deswegen finde ich deine Frage so gut und habe darauf so genau geantwortet, es ist ein Riesenunterschied, ob du wieder neu anfängst oder ob du anfängst überhaupt und direkt aufgefangen wirst, aber dann mitläufst mit den sehr Erfahrenen und dann eigentlich ist alles viel zu schnell für dich. Du verstehst es dann ja nicht, du kannst ja nicht nachvollziehen. Die Gilde hat mir gesagt, nimm die und die Slots, Fähigkeiten, spul die einfach ab und dann rennst du mit uns mit und du verstehst die Handlung nicht, du kannst die Questtexte nicht durchlesen in der Zeit, wie die da durchhetzen, weil die machen das halt zum dritten, vierten Mal, die lesen keine Questtexte mehr. Und dann bist du so ein Mitläufer in einer bunten Welt und es sind auch schöne Spezialeffekte, aber irgendwie war es ausgehöhlt für mich dadurch. Und die gute Zeit, die ich gerade in WoW habe, ist nachmittags oder morgens beim Aufstehen mich einloggen und so absolute Billo-Quests, auch so Sachen wie suche mir drei Äpfel für meine Concoction, die ich hier machen muss, um irgendwas zu heilen oder was. Questtexte durchlesen, Zeit nehmen, alles entschleunigen. Mach es in deiner Geschwindigkeit. Wie schnell man levelt, ist vollkommen irrelevant, aber die Leute, die es halt schon so ewig spielen, ja, die machen das so. Weil sie halt alle Mains oder alle wichtigen Charaktere für sich auf ein Maximallevel kriegen wollen. Mit denen bloß nicht mitlaufen, ist mein Tipp. Das heißt nicht, dass das keinen Spaß macht. Gerade hinten raus ist das dann das, was wieder Freude macht, weil man dann die Community einfach genießt und Sachen zusammen macht. Aber wenn man das zum ersten Mal spielt, nehmt euch bloß die Zeit und dann macht WoW halt auch genauso richtig Spaß, wie es auch früher Classic gemacht hat. Ich habe auch einen Classic-Charakter erstellt und diese ersten 10 Level in den auf der Allianz-Seite ist das in diesen Forests, wie heißen die nochmal? Erwin, Erschwin, irgendwie sowas. Eowyn, irgendwie so. Jedenfalls direkt vor Stormwind. Die sind so geil geschrieben, das sind so tolle Quests und es ist natürlich auch hardcoreiger, da durchzulaufen, da musst du schon am Anfang aufpassen, dass du nicht stirbst, sonst hast du diesen nervigen Corpse-Run, dass du halt als Geist zu deinem zu deiner Leiche laufen musst, um alles irgendwie wieder weitermachen zu können, um dich zu beleben. Das hast du ja in der aktuellen Version nicht, das gibt es echt nach wie vor nur in Classic. Und das hat schon was Eigenes, aber es ist der Unterschied, um es wieder so zu haben wie 2004, als es dieses Magische hatte. Diese riesige Welt, die man erkundet. Und Erkundung ist so groß und so wichtig in dieser Welt, damit es Spaß macht. Ist, wenn du dir alleine die Zeit nimmst und alles versuchst nachzuvollziehen. Weil die Charaktere sind gar nicht so viel kackiger geschrieben als vor 20 Jahren von Blizzard. Die sind immer noch sehr gut geschrieben und teilweise sind auch Sachen einfach viel, viel besser im aktuellen WoW. Und da nochmal, wie gesagt, diese Nachricht, wenn ihr es mal anfangt, ich finde, das lohnt sich, auch in der aktuellen Version, aber spielt es dann nicht mit ganz vielen erfahrenen Leuten und lasst euch bloß nicht reinquatschen. Lest euch eure Abilities selber durch, macht euch eure Sortierung alleine und dann macht das extrem viel Freude. Also ich höre das, glaube ich, nicht mehr auf zu spielen.
Cool.
Genauso wie iRacing. Da bin ich gerade im Finale meiner Formel-1-Saison angekommen. Es ist jetzt nur noch ein Rennen. Das findet direkt im Anschluss an diesen Podcast, den wir am Freitag aufnehmen, statt. Und da wollte ich mal ganz kurz erzählen, wie irre das jetzt ist, in was ich da ja nicht reingerutscht bin. Ich habe mir das ja ausgesucht, aber es ist schon E-Sport-Leben, dass ich gerade hier im Finale lebe. Ich bin ja, wie gesagt, in der dritten Liga von 7 Ligen, die es gibt. Also es ist relativ vergleichbar mit der deutschen Bundesliga, um das zu vereinfachen. Und ich fahre da aktuell also in der dritten Liga, die ja nämlich kacke ist. Die Leute werden ja müssen sich schon anstrengen. Da sind auch noch viele Hobbyisten dabei, klar, die da Fußball spielen. Und so ist es im Endeffekt hier auch. Ich fahre halt gegen Leute, die das sehr professionell machen. Und ich fahre gegen Leute, die es so auf dem Level machen wie ich. Das ist dienstags abends Training, 2 Stunden Vorbereitung auf der Strecke. Dann donnerstags das erste Rennen fahren mit einem Fix-Setup. Das ist quasi nochmal so eine Stufe drunter, wo man also nichts verstellen kann am Auto, aber dann fährt man zumindest schon mal ein Rennen gegen andere Leute mit einem Setup, das nicht kacke ist. Das wird halt gestellt von iRacing. Und man hat schon mal so ein bisschen Rennerfahrung. Und dann kommen die Slots, die ich fahre am Freitag um 11 Uhr und um 20 Uhr, wo ich halt mehrere Möglichkeiten habe, ein besonders gutes Rennen zu fahren. Und wenn mein iRating, also mein Skill-Level, das vom Spiel interpretiert wird über meine Erfahrung, hoch genug ist, bin ich auch im Fernsehen zu sehen. Das war ich jetzt auch letzte Woche zum allerersten Mal in der großen SimSpeed-Broadcast-Übertragung. Das ist ein Projekt, das wird über GoFundMe finanziert und da ist ein professioneller Sportmoderator, wie du ihn auch bei Eurosport so erwarten würdest und der ballert das dann halt in absolutem Hochglanz mit einem eigenen Team, mit einem eigenen Regie und Schnitt und allem dahinter zusammen und das ist eine absolut geniales Ding, wenn man da reinkommt. Und da war Michael Wieczorek jetzt das erste Mal zu sehen und ich hoffe, er ist vielleicht auch, und ich bin auch diesen Freitag wieder drin. Das ist so dann die Königsklasse. Da fahre ich halt auch mit Fahrern, die in der ersten Liga sozusagen sind und bin deswegen, habe deswegen auch relativ mäßig abgeschnitten. Also wir waren 23 Leute, ich bin nur auf P16 gelandet und mal gucken, jetzt das letzte Saisonrennen ist in iRacing auf dem Hockenheimring und das ist meine Lieblingsstrecke. Und trotzdem habe ich mit dem Setup so Probleme, dass ich, ja, mal gucke, was dabei rauskommt. Aber ich will das Ganze noch zum großen Höhepunkt führen. Ich habe die Chance, weltweit die dritte Liga zu gewinnen.
Geil.
Als absoluter Geil. Spitzenreiter. Ich muss dafür jetzt im letzten Rennen... Rutscht
man dann automatisch hoch?
Genau, ja. Ich komme in die zweite Liga dann jetzt. Das steht schon fest. Mhm. Aber die Frage ist halt, schaffe ich es, den ersten Platz zu kriegen? Mich trennen 12 Punkte vor dem letzten Rennen, vor Adam McDonald, der auf Platz 2 ist. Und der fährt am Montag früh, der kommt aus Boston, glaube ich, also irgendwo in New England. Und der fährt um 5 Uhr am Montag sein Rennen. Das heißt, wenn er da 12 Punkte mehr holt als ich, dann ist er Sieger. Und es gibt für die Top 3, also ein Zertifikat kriege ich auf jeden Fall, aber es gibt für die Top 3 halt auch sowas wie Trophäen, ein Zertifikat zum Ausdrucken, das offiziell unterschrieben wird. Das werde ich mir dann groß hinhängen. Aber ich hätte halt schon ganz gerne Gold statt Silber. Das muss ich schon wirklich sagen. Deswegen bin ich da auch in diesem Rabbit Hole komplett abgetaucht. Und aktuell ist teilweise sogar meine Frau sagt so, ja, okay, nee, geh trainieren. Dann darf ich mal irgendwie ein paar Kindersachen, wo ich aufpasse oder mir den Spiele mal nicht machen. weil sie halt auch weiß, es geht gerade um was. Diese Chance habe ich nur einmal. Ne? Also ich werde wahrscheinlich in der zweiten Liga skillmäßig bleiben. Und nicht nochmal abrutschen und du hast halt nur dann einmal die Gelegenheit, so eine dritte Liga zu gewinnen. Und dass du da um den Sieg mitfährst, weil ansonsten ist es relativ wahrscheinlich, dass du auch die ersten 10, 20 steigen auf. Ne? Also das ist nicht so, dass da nur die Top 4 oder Top 5
Also aufsteigen auf jeden Fall quasi.
Genau, ich steige auf jeden Fall auf, das ist seit 2, 3 Monaten safe. Das ist
schon nochmal cool, ja.
Und jetzt einmal so die große Trophäe zum sich an eine Wand hängen.
Ja, ich will ein Champagnerflaschengesprühe-Video von dir sehen, wie du auf dem Podestchen stehst.
Wir haben Champagner kaltgestellt dafür. Allerdings traue ich mich halt nicht. Es müsste ich halt draußen machen. Und da ist es echt kalt.
Ja, ich drücke die Daumen. Viel Erfolg.
Danke, danke. Mal sehen, ob es klappt. Also es ist ja so ein bisschen passiv. Ich müsste halt um 5 Uhr morgens aufstehen, wenn ich direkt gegen meinen Konkurrenten fahren wollte. Also es gibt insgesamt 8 Möglichkeiten, dieses Rennen zu fahren und Punkte zu machen. Du darfst allerdings auch nur 4-mal antreten, ansonsten werden deine besten Ergebnisse angefangen zu vermischen. Also dann werden deine Top 2 Ergebnisse genommen und du kriegst nur den Mittelwert. Das heißt, man hat effektiv 4 Chancen, ein gutes Ergebnis einzufahren. Das ist auch hier sinnvoll, weil ich habe es jetzt gerade gestern bei dem Proberennen erlebt, da war ich auf Platz 2 fahrend im Topsplit, richtig gut unterwegs, bin auch hinter einem Backmarker gewesen, also jemand, den ich überrundet habe und der hat es gut gemeint, wollte mich vorbeilassen und fängt an, auf der Start-Zielgeraden zu bremsen. Das ist halt ein sehr unerfahrener Fahrer gewesen mit 1000 i-Rating, fährt vielleicht zum zweiten, dritten Mal, meint es gut und ich baller ihm natürlich voll mit Topspeed hinten rauf und beende beide unsere Rennen. Ja. Ist trotzdem seine Schuld, man geht nicht einfach vom Gas auf der Start-Zielgeraden. Wenn er das machen will, muss er nach rechts fahren. Also erst die Ideallinie verlassen und dann langsamer werden. Müssen solche Leute dann halt auch erst lernen. Das ist dann immer sehr, sehr bitter. Aber auf der anderen Seite, das war gut gemeint. Man redet dann drüber und hoffentlich lernen die Leute daraus und werden dann große Konkurrenten in der Zukunft. Schön. So. Also von iRacing zu Rise of Golden Idol ist ein bisschen sehr schwer, da eine Überleitung zu finden. Deswegen sage ich einfach, ich habe The Case of the Golden Idol ja letztes Jahr nachgeholt, hatte auch im Podcast berichtet, ihr könnt danach suchen auf Google. Großartiges Spiel und habe auch schon in Rise of Golden Idol reingeschaut und du ebenso.
Ja.
Wie findest du es?
Ich finde es ganz cool. Ich wurde darauf aufmerksam, weil ich in einem anderen Podcast eingeladen war und dort haben wir uns auch so ein bisschen über Spiele unterhalten, war ganz nett und über meine Historie, so wie ich dazu gekommen bin und alles. Und der Host hatte dann eben auch ganz arg geschwärmt von der Golden Idol Serie. Das war kurz vor dem Release.
Witzig, wenn andere das machen, spielst du es, aber wenn ich es mache.
Ich wusste das ja schon länger, aber ich habe da auch nochmal drüber abgelästert, dass ich das so hässlich finde, dass mich Golden Idol einfach abgestoßen hat. Und
das
dann
hat doch
ich
Methode, gesehen, das ist absichtlich hässlich.
Ich weiß, aber deswegen kann man es ja trotzdem hässlich finden. Ja. Also auch wenn ich weiß, dass der Stil so gewollt ist, fand ich ihn halt trotzdem alles andere als ansprechend. Mhm. Und The Rise of the Golden Idol hat mich aber schon interessiert, so, weil ich dieses Genre an sich auch cool finde, weil es ja wirklich eine einzigartige Idee ist, so puzzelmäßig, so wimmelbildmäßig, und dann Cluedo-Style so Deduktionen zu machen. Das mag ich bei Brettspielen ja auch total gerne. Und The Rise of the Golden Idol jetzt ist ja auch eigentlich fast wie so ein Brettspiel. Man könnte es ja auch fast quasi auf Papier umsetzen.
Ja.
Und dann war eben das ausschlaggebende Ding, dass das beim Netflix-Abo einfach dabei ist. Das heißt, ich konnte jetzt einfach gefahrlos mal reingucken und ich habe ein großes Tablet, da macht das dann auch richtig Spaß. Also The Rise of the Golden Idol hat mich jetzt angefixt, habe dann die ersten zwei Fälle oder dann die ersten drei oder so im Bett dann gespielt und es ist wirklich sehr, sehr cool. Ich musste eigentlich nur aufhören, weil mich meine Frau dann irgendwann angestupst hat, dass das blöde iPad zu arg stark leuchtet, weil ich einfach bis nachts um 2:30 an diesen Wortpuzzeln irgendwie rumgeschoben
habe. Da solltest du sowieso auf minimalster Helligkeit sein, ne? Ja. Wegen deiner Augengesundheit.
Ja, ist ja auch schon so ein Blaulicht
sehr gut
drin. Ja. Ja. Also ich finde es echt cool, es ist auch nicht mehr so hässlich wie der erste Teil. Ich finde,
doch, ich finde es sogar noch hässlicher, nee, das ist ja interessant.
Nee, ich finde, er ist echt ein bisschen absichtlicher noch geworden. Also während man beim ersten ja nicht so genau weiß, kann dieser Mensch einfach nicht besser malen oder ist es sein Style oder ihr Style, ist es jetzt irgendwie überzeugender. Also ich meine, es ist immer noch ein hässliches Spiel, aber sehr viel mehr gewollter, finde ich noch, als beim ersten Teil. Aber es ist halt Geschmackssache. Also ich glaube,
das Spiel das sind halt keine hübschen Menschen, das sollen das ja normallos sein. Und normallos sind halt nicht, haben so ihre
das
ihre
meine
Pickel
ich auch nicht
und ihre langen Nasen und so.
Ja.
Das meinst du nicht? Weil das ist das, was ich immer denke, wenn ich an die Golden Idol-Serie denke. Also hässlich finde ich das Spiel so überhaupt nicht. Aber die Leute sehen halt alle nicht hübsch aus.
Was ich mit hässlich meine, dass das im ersten Teil, finde ich, sah es noch so aus wie so teilweise so Kinderzeichnungen. Weißt? Also so
echt?
The Case of the Golden Idol sieht so, ich möchte gerne Gesichter malen, aber ich kann es nicht richtig. So aus. Und das war ja irgendwie, naja, ist ja auch geil, über den Stil brauchen wir nicht unterhalten. Und da sind es so komische Wackelanimationen. Und der zweite wirkt schon noch ein bisschen gepolischter.
Ja, da ist auf jeden Fall das Geld jetzt in die Präsentation gelaufen. Genau. Weswegen ich aber witzigerweise den zweiten nicht so stimmig vom Look finde wie den ersten. Der erste hatte halt diesen Retro-Feel, das sah auch mit den Farben, war das begrenzt. Also es sah so aus wie ein Spiel aus den 80ern, 90ern.
Ja.
Nur halt am PC, wo du dann halt Sachen einträgst und ja, da sah es halt auch vom Interface aus wie so ein altes Spiel. Jetzt hast du immer noch das alte Interface, wo sie ein paar Quality of Life Sachen auch reingeholt haben. Mhm. Aber das Spiel hat so einen moderneren Look, aber immer noch die hässlichen Charaktere. Und das passt für mich nicht mehr ganz so gut zusammen wie bei dem ersten, wo es für mich klar aussah nach, okay, das ist so aus dem Alter Sid Meier's Pirates. Das sah nämlich genau so ähnlich aus. Verstehst du?
Auch mit diesem Farbverläufe haben dann halt so ein Raster.
Ja, genau.
Im alten und beim neuen ist es jetzt halt wirklich ein Dithering, genau. Hätte so auf Amiga quasi auch gespielt
richtig
werden können, The Case of the Golden Idol, und das neue nicht. Das sieht schon wirklich sehr polished aus, alles glatt und so. Aber das Spielkonzept ist ja trotzdem wahnsinnig cool weiterhin.
Ja.
Also du hast so einen Mordfall immer, du siehst irgendwo liegt eine Leiche oder irgendwas ist passiert und dann musst du klicken, also einfach ein Point-and-Click-Adventure, ohne dass man jetzt mit dem Hauptcharakter rumläuft. Also du klickst Indizien an, nenne ich es mal, oder versuchst Beweise zu finden. Und wenn du was anklickst, wenn ihr diese Spielserie gar nicht kennt, dann tauchen dazu passende Wörter auf. Also, was weiß ich, du klickst auf eine Stufe und dann sammelst du die Wörter Stufe, Blut, Schnee ein, zum Beispiel. Und dann hast du als ein Text, wo also ein Lückentext, wo dann bestimmte Wörter einfach fehlen. Und dann musst du durch Deduzieren einfach den richtigen Text zusammenklicken. Also du löst quasi den Fall damit. Du hast dann so eine Seite, wo die Personennamen sind. Das ist vor allem auch für dich selbst so als Hilfe. Du findest irgendwo einen Brief und da steht drin Nikolas, dir Nikolas, bla 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 bla. Und dann musst du rausfinden, wenn du weißt, für wen ist dieser Brief, dann kannst du quasi das Wort Tag Nikolas ihm zuschieben. Jetzt musst du aber den Nachnamen auch noch rausfinden. Dann schaust du auf seine Jacke, ah, da ist ein Namensschild. Okay, also dann ist das der Nicholas Smith oder sowas. Und dann kannst du damit auch wieder Rückschlüsse ziehen und so weiter und so fort. Und musst dann den Fall lösen. Und die hängen natürlich alle miteinander zusammen. Also erstmal sind sie für sich eigenständige Fälle. Keine Ahnung, bis auf der Baustelle und da findet so irgendeine Leiche, dann hat die aber rote Augen und das hat dann irgendwas mit dem Fluch zu tun. Dann bist du auf einer Pressekonferenz und dann ist da die Tochter von dem Opfer vorher und nach entwickelt sich das dann halt so. Und es ist aber auch sehr viel moderner von dem, vom Setting diesmal, gell?
Ja, genau,
man,
das ist,
während man beim ersten ja danach, so im Mittelalter unterwegs ist oder so mit so Königshäusern und so zu tun hat, ist man jetzt 200 Jahre danach oder was? 400 Jahre danach? Also es fühlt sich an wie...
Also das erste war zur Gründungsgeschichte der USA und jetzt sind wir, glaube ich, 1970.
Ja, so 70er, 80er Jahre rum, genau. Wie weit hast du es gespielt oder wie weit bist du drin?
Die erste Episode und da hatte ich direkt das Gefühl, das ist jetzt irgendwie more so eingebettet. Die Sachen sind so in sich abgeschlossen und anscheinend scheint es sich hier erst später sehr zu einem Gesamt Ding zusammenzusetzen. Mhm. Hatte ich jetzt das Gefühl in den ersten beiden. Aber mag auch anders sein.
Das merkt man im zweiten Akt schon deutlich, dass da, wo die Zusammenhänge sind. Ja.
Okay.
Was diesmal ganz cool gemacht ist, du hast so TV, so Röhrenmonitore, die dann die einzelnen Episoden sind und hast dann zwischen den Episoden nochmal so ein Zwischencase, dass du die drei Fälle, die du jetzt auf diesen Monitoren siehst, die quasi der Akt 1 sind, da nochmal Fragen zu beantwortest. War das im ersten auch schon so?
Nee, da gab es so Zusammenfassungen nochmal und eine Zwischensequenz, die man sich anstellen
konnte. Also diesmal kann man jetzt auch noch puzzeln, wie diese drei Fälle zusammenhängen. Das fand ich ganz cool.
Ah, okay, das verbindet dann natürlich. Ja. Oh, okay, das ist klug. Ja, bin ich sehr gespannt. Das werde ich wahrscheinlich weiter mit der guten Lille bei mir spielen. Und wenn ich wieder streame ab Januar, werden wir da dann den Fall gemeinsam lösen, so wie den ersten auch. Das war großer Spaß.
Gab's beim zusammen ersten zu knurren, also, diese Hilfen gab es beim ersten auch schon so, dass man sagt, okay, check mir jetzt meine Antwort. Man sieht ja sofort, wenn man alle Wörter eingefüllt hat, kommt ja so falsch oder richtig. Mhm. Und dann kann man sich ja Hilfen holen. Ja, okay, zeig mir doch an, welche Wörter falsch sind.
Davon gibt es jetzt mehr Hilfen. Ja. Und vor allen Dingen kannst du das System jetzt ein bisschen mehr gamen, weil du durch dieses Ausschlussverfahren manchmal halt wirklich die Lösung eigentlich nicht weißt, die sie haben wollen. Und wenn dir halt nur noch 2, 3 Sachen fehlen, fängst du halt an, die Sachen hin und her zu schieben. Ja. Und dann zu gucken, was jetzt richtig ist. Und dann liest du es dir durch und denkst so, ach, das wollten die. Na gut. Aber das gehört für mich zum Spiel dazu. Das ist ja so ähnlich wie, ich will es nicht, ja doch, es hat was von Sudoku, ne? Wenn du da, gibt es ja auch durchaus Hilfen und so Sachen, dass du denkst, okay, so klappt es aber nicht. Oder du fängst Sachen einmal einzutragen und zu gucken, okay, passt es am Ende? Oder du gehst halt 3 Schritte zurück und machst es nochmal neu und guckst, ob es dann passt. Also es ist im Endeffekt genau das Gleiche.
Aber es ist nie so, dass man danach denkt, was für ein Quatsch. Also das sind nie Lösungen, wo man denkt, voll an den Haaren herbeigezogen.
Es ist aber wie bei Adventures allgemein schon so, das hatte ich auch bei den Monkey Island Teilen, den neueren, dass man manchmal einfach nicht drauf kommt. Und ich bin inzwischen nicht mehr böse, wenn man dann irgendwie eine Lösung nimmt und dann nachträglich nachvollzieht, okay, da war ich aber auch, das hätte jetzt halt einfach einen Tag oder 2 gedauert oder ein Schulhofgespräch, bis ich darauf gekommen wäre. Das ist für mich okay. Solange das an einer Hand abzuzählen ist, ist das für mich immer noch ein sehr gutes Adventure. Mhm. Weil ein Adventure, wo ich immer alles direkt weiß und löse, ist halt auch langweilig.
Ja. Finde ich cool. Also werde ich auch weiterspielen, aber es ist eher so ein Nebenher-Spiel. So wie
und für dich offensichtlich ein iPad-Game, das finde ich ja gut.
Voll. Ja. Das funktioniert ja super mit den Wörtern hin und her. Klar.
Ja, absolut kein iPad-Game ist Factorio. Da hatte ich ja auch gesagt, da bin ich drin, Space Age. Ich bin jetzt zumindest im Raketenbausilo angekommen. musste allerdings alles scrappen, habe mir jetzt doch noch professionelle Hilfe auch nochmal geben lassen. Das Spiel ist schon sehr, sehr irre. Also, wer da einsteigt, ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein Videospiel ist, ob es doch ein Intelligenztest ist oder ob man ausgebildet wird zum Chip-Hersteller, weil das, was ich da inzwischen an Förderbändern baue, mehr einem Mikrochip ähnelt, wenn man von oben drauf schaut, als alles andere. Also man baut quasi so einen Main-Bus, nennt sich das Ganze in der Factorio-Sprache, genauso wie in der Chip-Herstellungssprache. Mhm. Und da kommen halt deine Hauptressourcen drauf. Dann baust du halt so 4 Förderbänder nur mit Eisen und dann noch 2 Förderbänder nur mit Kupfer. Und dann fängst du an, die zu verbinden. Und dann hast du natürlich ein neues Resultat aus der Produktionsreihe. Die kommen dann mit in den Mainbus. Und dann wird das irgendwie, der Mainbus wird immer größer und dann hast du da sogenannte Lanes. und von den Lanes gehst du immer wieder ab und produzierst neue Sachen. Und es ist, wenn man da so drüber spricht, das klingt halt eins zu eins genauso, wie wenn man über Grafikkartenlimitierungen spricht. Irgendwie so, ja, die Shader-Pipelines sind halt voll gestopft und dann kannst du da halt nichts abrufen. Du brauchst mehr Cache oder mehr Level-2-Cache. Das kannst du alles in Factorio sozusagen nachbauen und nachfühlen, wenn du anfängst, dann Truhen dazwischen zu bauen, um halt irgendwie so einen Cache einzubauen, von dem du dann wieder zurück auf die Förderbänder gehst. Es ist absolut bizarr. Factorio ist sowas Einzigartiges.
Ja, du hast ja den Easy-Modus gewählt mit Factorio. Ich meine, andere Leute machen das in Minecraft mit Redstone.
Ja, richtig. Minecraft habe ich nicht, da habe ich keinen Taschenrechner nachgebaut, aber mein Minecraft war schon auch sehr komplex und ich bin ja auch in Sweet Transit, was ja auch von den Factorio-Machern ist, tief abgetaucht. Aber ich glaube, Factorio ist die Spitze. Ich glaube, Factorio ist noch über Minecraft, weil du kannst auch da inzwischen solche Algorithmen einbauen und gleichsetzen und größer als und kleiner als ist da jetzt auch alles drin. Das braucht man nicht, um das Spiel durchzuspielen und ich benutze es auch nicht, will ich gleich dazu sagen. Mhm. Genau, aber ja, es ist alles vorhanden. Absolut irre, auch abschreckend und ich hatte jetzt auch schon Albträume von Factorio. Mhm. Es hat mich so an den Wahnsinn getrieben, dass ich halt bis 2 Uhr nachts immer hier sitze und das mache und wenn ich morgens aufwache, an nichts anderes denken kann, als den nächsten Conveyor-Belt mit der Produktion zu verbinden oder irgendwo zu erkunden, um halt das neue Feld zu erschließen mit Uran, um eine neue Energieversorgung zu nutzen, wo dann die bösen Aliens kommen und man muss halt alles verteidigen. Es ist schon Stress. Man kann sich das Spiel ja so machen, wie man will. Man kann die Aliens auch ausschalten und dann gibt's gar keine Kämpfe und dann baut man nur und alles. Aber ich habe die normalste Erfahrung quasi, die Vanilla Experience gewählt und ich weiß gar nicht, ob ich davor warnen soll und ob das also ich will schon, dass das mehr Leute erfahren, aber es kann auch schon gefährlich sein für den einen oder anderen Spieltypen. Es ist kein Anno. Es ist kein Feel-Good-Game. Und irgendwie doch. Also ich kann das auch meinen Kindern zeigen, die kommen immer und die wollen, dass ich mich auf die Förderbänder stelle, damit ich wie in so einem Rollercoaster durch meine Fabrik gefahren werde. Das ist auch witzig, aber irgendwie ist es eigentlich gar kein witziges Spiel und echt irre. Also es ist absolut abgefahren. Ich kenne kein Spiel, das so ist. Wahrscheinlich Satisfactory ist ja, sagen ja viele, ist wie Factorio in 3D. Habe ich noch nicht genug gespielt, um zu sagen, das ist genauso komplex, aber Factorio ist unfassbar einzigartig. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt, ich spiele World of Warcraft, iRacing und Factorio, das ist so, ich lebe gerade das Leben, als wäre ich auf einer einsamen Insel gleich. Also es passt schon definitiv nicht in eine Woche rein. Und es ist auch keins von den Spielen aktuell. Ja, es sind so Lebensgames, die ich da jetzt erfahre. Aber das ist halt, ich bin in einem Alter, nur da erfahre ich neue Spielerfahrungen. Und das ist ja das, worauf ich aus bin. Anyways.
Ich krieg von solchen Spielen auch immer dann so mechanische Träume. Also so, dass man nicht genau schläft, aber auch nicht genau wach ist und diese Zwischenlimbo und dann aber die ganze Zeit diese Mechaniken. Man muss dann irgendwie ständig irgendwas miteinander verbinden.
Ja, genau, das habe ich auch derzeit, ja.
Das habe ich seit dem ersten Tetris auf dem Gameboy habe ich das, wo mein Kopf einfach nicht aufgehört hat, Tetris-Steine auf mich zu werfen quasi. Weißt du, es sind immer wieder Tetris-Steine von oben runtergekommen, die man halt irgendwo hinsortieren muss.
Und das ist doch aber der Moment, wo es ungesund ist, wo das Hobby zu weit gegangen ist, oder?
Naja,
sind wir uns da einig?
Nee, würde ich gar nicht so sagen. Also okay. Es passiert dann schon, wenn ich davor zu viel diese eine Mechanik quasi gemacht habe. Also ich habe zu viel gespielt dann, klar. Es ist dann ja schon ungesund, aber der Kopf muss das halt verarbeiten. Also das ist ja nur ein Zeichen davon, dass das halt irgendwie weiter tickert und weiter verarbeitet wird, weil Träume machen ja nicht viel anderes, als Sachen zu verarbeiten. Also man ist halt ein bisschen übers Limit, was eigentlich so gesund wäre. Da gebe ich dir völlig recht, ja.
Ja, Träume sind ein wichtiger so ein richtiger Balancefaktor. Unsere Tochter träumt derzeit immer, dass eine Hexe kommt und sie klaut. Das ist so ein klassischer Kindertraum, glaube ich, Kinderalbtraum. Und der kommt wahrscheinlich auch durch die vielen Märchen, die wir halt gerade gemeinsam erleben in Kinderbüchern und allem.
Ja, aber da würde man ja nicht sagen, das ist zu ungesund, sondern das ist halt.
Nee, und da ist es normal, richtig. Ja. Okay, also Factorio, die Quelle von Träumen und Albträumen. Gleichzeitig finde ich halt toll, wie es mich nochmal so mitreißen kann. Also Factorio hat mich richtig gehuckt derzeit. Das ist wirklich gruselig, dass ich halt Sachen auch wenn meine Frau hochkommt und ich bin gerade am Factorio spielen, dann sagt sie, kann ich mit dir reden? Rede ich mit dir? Sage ich dir jetzt was oder hast du es eh gleich vergessen? Weil ich halt so, und dann sage ich noch, nee, ich hole hier nur Ressource XY, sag mal, was du willst. Und dann laufe ich dahin, hole wirklich nur die Ressource und ich höre in dem Moment auch zu, aber dann bringe ich die Ressource zurück, baue die an und dann habe ich doch vergessen, was sie gesagt hat. Es ist so gruselig.
Nicht gut, nicht gut.
Ja, not good. Okay, mal sehen, wie das noch weitergeht. Auf jeden Fall nächste Woche, beziehungsweise wenn wir nächstes Jahr sprechen, da werde ich definitiv aus dem Weltraum berichten. Das ist eine sehr aufregende Sache.
Sehr schön. Ist es dann sowas wie quasi der Earth-Tree DLC, dass man erst 100 Stunden gespielt haben muss, bevor man zum Space Age kommt, oder?
Naja, ich bin jetzt 20 Stunden drin. Ich habe aber schon mehrfach
starten.
Das Space Age, nee, du kannst Space Age nicht direkt starten. Du musst diese Raketen-Silo bauen, um halt andere Planeten dann erst in den Orbit zu kommen und dann landest du vielleicht drauf und dann hast du nochmal eine Vanilla-Experience, weil du da musst ja auch alles neu aufbauen. Hast dann natürlich die Förderung von Robotik, dass du dann. Oh, ist das unsere Klinge oder eure?
Hier ist nichts.
Unsere bestimmt, aber ich bin zum Glück nicht alleine, muss hier runtergehen. Du hast dann Robotik und dann hast du so kleine Drohnen. Du baust dann nur noch einen Blueprint, du markierst quasi so Copy-Paste-mäßig deine Basis und fügst sie auf dem anderen Planeten einfach ein und dann schwirren so 50 Drohnen los und bauen dir das mal eben auf. Das ist also schon ganz geil. Ein guter Factorio-Moment. Ich habe bisher nur Copy-Paste ohne die Drohnen, aber zumindest muss ich nicht alles einzeln selbst pflanzen, wenn ich mal einfach wieder eine neue Fabrik aufbaue.
Achtung, jetzt. Apropos Förderung.
Oh, wunderschön.
Enshrouded ist das Spiel des Jahres geworden beim deutschen Entwicklerpreis.
Herzlichen Glückwunsch.
Und Keen Games, das Studio dahinter, hat einen unfassbaren Erfolg mit diesem Spiel. Wir haben ja hier auch schon drüber gesprochen. Die haben eben die ganzen Preise, also wir haben die meisten Preise abgeräumt, diese Woche auch dann in Köln und wurden auch mit dem Zuschuss von 2 Millionen Euro gefördert. Deswegen die Überleitung, haha, erklärt. Unfassbarer Erfolg. Seit Januar Release bis August haben sie 3,5 Millionen von diesem Spiel verkauft.
Ein weltweiter Banger, wie die Jungs und Mädels sagen.
Also freut mich sehr für das Studio. Ich war ja immer ein bisschen Kritiker von dem Studio, weil sie mit dem Portal Knights damals, das 2017, das habe ich für die GameStar getestet und ich habe es nicht so ganz verstanden, warum dieses Spiel das beste deutsche Spiel sein soll. Mhm. Aber mit der Weiterentwicklung von Portal Knights, mit der Erfahrung dann zu Enshrouded, das hat mir deutlich besser gefallen, auch weil ich großer Voxel-Fan bin. Enshrouded haben wir ja auch recht positiv hier besprochen und es freut mich sehr. Also die wurden bestes Studio gestern, bestes deutsches Spiel von dem Deutschen Entwicklerpreis, das ist jetzt nicht der Deutsche Computerspielpreis, sind ja zwei verschiedene. Und genau, das nur so als Aufräum-News.
Enshrouded kam raus, während ich Valheim gespielt habe, so krass. Ja. Es war Februar, März, April, ne? Ja. Sind ja sehr ähnlich in der Spielmechanik, wie man es aufbaut. Und das Szenario von Valheim hat mir einfach viel, viel besser gefallen. Enshrouded aber qualitativ sehr, sehr gut.
Ja. Hat bestes Game Design auch gewonnen und beste technische Leistung wegen diesen Voxel-Geschichten, dass man alles abbauen kann. Bestes Indie-Game wurde verdient auch Dungeons of Hinterberg aus Wien, hatten wir ja hier auch schon gesprochen. Dann bestes Casual-Game kenne ich nicht, Cube Quest. Bestes Game Beyond Entertainment, Vampire Therapist. Also so quasi so das, was bei den Videogame Awards das Impact Award ist. Also was sich eben auch um Themen kümmert, die nicht nur Entertainment sind. Audio Design, Closer the Distance. Beste Grafik, Harold Halibut. Auch sehr verdient von den Slow Bros. Beste Story auch, Closer the Distance. Da geht es um Verlust und Tod und so. Innovationspreis auch Closer the Distance, auch so, also auch das Studio aus Hamburg, Osmotic Studios, hat da groß abgeräumt. Und Newcomer Award finde ich auch sehr süß. Map, A Game About Maps, die hatten wir bei uns im IGN-Studio. Anne hat die interviewt, die waren auch sehr cute. Also da freue ich mich auch sehr, das wird ein tolles Studio. Pipapo Games, ein Spiel, wo man wirklich einfach Map, A Game About Maps, der Name ist doch schon ein Programm, oder?
Ja, und auch Pipapo Games sagt schon alles.
Total cool. Also das war mein Lieblings-Indie-Studio auf der Gamescom, von denen werden wir noch hören. Und dann wollte ich noch eine Sache sagen. Hier, Sonderpreis für soziales Engagement hat die Sterzig-LAN gewonnen. Ich weiß nicht.
Eine LAN-Party?
Eine LAN-Party für soziales Engagement. Sterzig ist ja so ein YouTuber-Streamer. Mhm. Vielleicht spenden die da irgendwas oder?
Genau.
Ahnung, ja.
Sehr cool. Ja, hätten sie mal Ubisoft ein bisschen Geld gespendet, die hätten es gebraucht.
Nee, Ubisoft spendet doch sogar was. Mit dem Newcomer Award, ja.
Die haben jetzt das Studio in San Francisco und Osaka geschlossen. Aus San Francisco kam auch X-Defiant. Das wird 2025 eingestellt. Da kann man auch nichts mehr kaufen. Die Leute, die einen Season Pass zugekauft haben bis November, kriegen das Geld zurück. Alle anderen, die davor Geld gelassen haben, haben das investiert in Ubisoft und die bekommen es nicht zurück. X-Defiant, Standard-Shooter, kurz reingespielt, nichts Besonderes dran gefunden. Kein Wunder für mich, dass es keine große Spielerschaft findet. Gleichzeitig für Ubisoft traurig und irgendwie wird es immer düsterer rund um den französischen Publisher. Manche denken oder sagen sogar, nächstes Jahr ist dann Exitus. Ich glaube, das neue Anno, das hauen sie auf jeden Fall noch raus und das Assassin's Creed, ja sowieso, das ist ja fertig. Und dann gucken wir mal weiter, wie die Verkaufszahlen davon sind, weil das Anno 1800 hat halt schon richtig Geld reingespült in Ubisoft und das kann zumindest das Überleben des Konzerns nochmal verlängern. Was denen halt, glaube ich, definitiv fehlt, ist sowas wie ein Mario Rabbids, wie das erste, was halt sich wahnsinnig gut verkauft hat. Das zweite ja ein Flop im Vergleich. Was glaubst du? Überlebt Ubisoft noch als eigenständiges Familienunternehmen 2025?
Ja, also mit den zwei heißen Eisen im Feuer, die wirklich Geld reinspülen, auf jeden Fall. Also Assassin's Creed ist ja nicht nur ein Assassin's Creed, da sind ja einige Titel noch in Arbeit jetzt auch mit dem nächsten
großen. Das MMO könnte es halt, genau, dieses China-MMO in Assassin's Creed.
Und dann kommt ja auch noch dieses Hexen, diese deutsche Ableger. Also das könnte schon noch auf jeden Fall. Und Anno wird auch richtig Geld einspülen. Da gab es jetzt ja auch die ersten Screens. Also die werden wir schon noch die nächsten Jahre erleben. Da mache ich mir wenig Sorgen. Ich glaube halt eher, dass sie irgendwann aufgekauft werden. Also dass es irgendwann eine feindliche Übernahmeversuch wiedergeben wird, wie damals mit Vivendi war das, glaube ich.
Ja, alle haben es inzwischen probiert, glaube ich. Also
sie werden sich, glaube ich, noch ein bisschen wehren. Nächstes Jahr vor allem noch ein gutes Schutzschild haben mit Assassin's Creed Shadow, wenn das ankommt. Mal gucken. Aber es sind auch nicht alle Leute entlassen worden, die bei X-Defiant gearbeitet haben. Also fast 300 Leute haben ihren Job verloren, leider. Aber die Hälfte, also rund die Hälfte des X-Defiant-Teams wird in andere Rollen umgeschichtet, in anderen Studios. Also sie haben Studio zwar komplett geschlossen, aber die Hälfte der Belegschaft noch weiter irgendwie zugeordnet. Mhm. Immerhin.
Kommen wir zu den Headlines. Kingdom Come Deliverance darf man eine Woche früher spielen. Das ist doch mal was Cooles.
Ja, auch nicht verwunderlich, wenn man sich anschaut, was im Februar alles rauskommt. Wie gesagt, ich war ja live auf dem Event, wo sie uns den Release-Datum gesagt haben, zwei Tage später. Dann so, oh nein, Civilization kommt am gleichen Tag. Delayed the game from this year to Februar 11 war ja die erste Meldung. Und jetzt haben sie sich gedacht, okay, also die eine Woche, da müssen wir jetzt auch nichts mehr patchen oder schleifen. Da hat Warhorse gesagt, wie wär's denn, wir kommen einfach eine Woche vor Civilization 7. Und das haben sie jetzt gemacht. Also endlich mal eine Verschiebung, aber nicht mal wieder eine Verschiebung, aber diesmal
eine Vorschiebung.
Eine Vorschiebung, genau.
Freue ich mich schon sehr drauf. Eigentlich wollte ich ja den ersten noch mal zu Ende gespielt haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich das gerade in mein Zeitfenster reinballer. Aber gucken wir mal. Der PlayStation.
An der Stelle kurzer Hinweis noch mal: Ihr könnt unsere Preview-Folge noch anhören, wenn ihr da jetzt gar nichts zu habt.
Ich
war ja da in Warschau bei den bei Warhorse und habe mir das angeschaut. Ja.
Sonys Co-CEO Herman Hulst hat über AI sich ausgelassen und wie es die Spieleindustrie beeinflussen wird und hat gesagt, ja, das ist die Revolution, wir werden das viel nutzen. Natürlich werden wir nie the human touch verlieren. Also der Mensch muss am Ende schon nochmal streicheln, damit AI auch nichts Böses macht. Ja. Ich finde diese Meldung eher nicht so cool. Ich finde AI spannend und gleichzeitig aber auch gruselig und weiß wie alle anderen auf der Welt wahrscheinlich auch nicht so richtig, ob wir damit den richtigen Weg einschlagen, genauso wie die ganzen Algorithmen bei Google und Co. Alles nicht unbedingt besser machen. Ich habe da letztens erst wieder darüber nachgedacht. Das Internet hat mir 2008 sehr viel besser gefallen als jetzt 2024, zum Beispiel. So einfach so global gesprochen.
Ich sehe das ja alles nicht so kritisch. Ich finde ja, AI ist einfach ein super Werkzeug. Was ich halt an AI richtig störend finde, ist, dass das die Atomkraft wieder so befördert.
Ja.
Also das ist was, was glaube ich auch nochmal eine kleine Umdenke erfordert. Also momentan ist das ja alles total subventioniert und alles ist billig und man kann das super gut und für allen Scheiß nutzen.
Weil sie dich reinkriegen wollen in die Abos.
Genau, und, alles, und die Leute nutzen ChatGPT für Sachen, wo man ganz normal googeln könnte eigentlich, was ja eh schon Energieverschwendung ist, aber dann auch noch mit ChatGPT, wo du nicht mal eine Quelle hast, also totaler Quatsch. Aber
man müsste eigentlich so eine Gebühr machen, wo pro ChatGPT-Prompt mindestens 10 Cent Sonderabgabe, so nach dem Motto.
Ja, ja, ja. Also das ist ein bisschen das Problem daran, dass jetzt wieder neue Atomkraftwerke gebaut werden. Also in meinen Augen ist das nicht der richtige Weg dafür. Aber AI als Werkzeug für die Spieleentwicklung wird nicht mehr weggehen. Das ist so, ich merke es ja an Photoshop, weißt du? Ich
baue
irgendwelche Header-Grafiken und ich musste früher pixelgenau irgendwelche Haare ausschneiden. Da gab es irgendwann das Magic Lasso, was sich so flupp so hingelegt hat. Und jetzt habe ich einen Button. Ich kann ein Foto von dir nehmen, egal wo du stehst. Und da ist einfach schon vorausgewählt, die Person freizustellen. Und das ist einfach wunderbar. Ich mache Klick und das Ding ist da. Und ich bin ja nur ein kleiner Typ, der irgendwie Header-Grafiken baut, so, weißt du? Und diese ganze AI-Bildgenerierung ist ja gar nicht das Spannende, das ist halt beeindruckend. Aber halt als Werkzeug zu beschleunigen,
die Zeitersparnis ist groß, ja.
Ist es einfach total wichtig. Also wir haben jetzt auch gerade, Google hat jetzt noch auch so ein Teil released, mit dem man einfach so 3D-Landschaften generieren kann, ja? Und es gibt ja schon ganz viele Werkzeuge. Micha ist jetzt nicht da, aber es gibt ja Werkzeuge, wo du einfach sagst, hey, erstell mir hier einen Wald und die Baum-Density soll so sein und hier Blätter sollen sich so und so bewegen und wie viel Prozent der Bäume sind irgendwie bla 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 und so. Und das ist ja auch alles schon im Endeffekt AI-Werkzeug. Ja? Also Algorithmen und so weiter und so fort. Und einfach in Zukunft in VR in einem Raum zu stehen und sagen, hey, AI-Entwicklungstool Unreal, stell mir doch da mal irgendwie einen Gefängnisflur hin. Ah nee, okay, der Gefängnisflur, nee, mach den mal ein bisschen breiter. Also, dass du richtig so Star Trek-mäßig mit der Entwicklungssoftware redest, dafür ist es doch fantastisch. Ja. Und dann geht der Human Touch ja auch nicht verloren. Also, wenn AI nicht verstanden wird, als da nimmt uns jemand was weg, weil AI, warum soll AI eigenständig Spiele entwickeln?
Na, nehmen wir doch den Wald in Kingdom Come Deliverance 2. Ja. Der erste war definitiv noch handgemachter, aber auch schon mit automatisierten Tools. Ohne Frage. Der ist sehr, sehr dicht. Und wenn man das jetzt vergleicht, man baut es mit Duplo-Steinen nach. Das ist ja auch ein abstraktes Konstrukt sozusagen. Und es funktioniert für dich ja trotzdem. Trotzdem kannst du halt in einem Duplo-Wald nicht diesen einen magischen Pilz dann finden, der ja per Hand dahin gemacht worden ist, um daraus ein cooles Abenteuer für ein Videospiel zu machen. Wenn du verstehst, was ich sagen will.
Ja, aber das muss halt jemand da noch machen. Also warum soll sich ein
Künstler halt noch ran,
von Bäumen beschäftigen, wenn er stattdessen auch dir irgendwie ein kleines Hexenhäuschen, weißt du, mit Charme und so da machen kann und sich um diese nervigen Arbeiten nicht mehr kümmern
muss. Ganz genau. Das Hexenhaus muss dann halt wieder per Hand gemacht werden, damit es das Highlight setzt in einem ansonsten halt einfach random generierten Wald, der als Konstrukt, das ist der schöne Wald, noch funktioniert und für dich gelesen werden kann. Aber ohne diese Highlights da drin, eine komplett generische Welt außer AI hat halt nichts, kann schon überraschend sein. Also ich bin immer wieder verwirrt, wenn über Social Media diese komischen Morph-Videos und Fakes da reingespült werden. Das sieht ja auch noch so krank merkwürdig aus, wie sie sich bewegen und so unnatürlich, dass es auch wieder was Eigenständiges hat. Aber bis zu dem Punkt, wo man sieht, das wiederholt sich aber auch ständig. Das sind immer die gleichen Fehler. Und dann finde ich es überhaupt nicht mehr faszinierend, finde ich es halt einfach nur hässlich und schlecht gemacht.
Ja, in dem Moment. Ich finde es ja so witzig, wie diese Stimmung gekippt ist auf einmal, nur weil AI dran steht. Also ich meine, bei No Man's Sky sagen alle, boah, wie geil, random generated Planeten, unendlich. Das ist nichts anderes als ein Algorithmus, der dir irgendeinen Planeten dahin kommt.
Richtig.
Und deswegen, das ist doch eigentlich, das ist genau das Gleiche. Also wenn man Angst vor AI-Welten Spiele hat, dann schaut euch No Man's Sky an. Da habt ihr doch auch nicht das Gefühl.
Guckt euch SimCity auf dem Super Nintendo an. Gut, da war es dann auch noch nur ein sechsstelliger Seed, der das gemacht hat.
Ja, aber jedes Random Generated Game ist ja im Prinzip schon AI generiert, wenn man das so möchte.
Und das ist jeder Menge Spielspaß. Ich habe mehr Spaß darauf, auf einer Weltkarte in Civilization zu spielen, die ich noch nicht kenne, wo ich nicht weiß, wo ist der Kontinent zu Ende, wo fängt das Wasser an, wo ist Ressource XY, als wenn ich es genau weiß. Dann ist es einmal gespielt und danach ist es vorbei oder dann gibt es halt noch Individualisierung über die Völker, aber eine random Map ist super wichtig und wenn dir da AI halt helfen kann, dann ist es quasi Spielspaßprozente in dem Moment.
Und ich hoffe ja drauf, dass wir in sowas wie, was weiß ich, Alloy 3, also quasi Horizon 3 oder sowas in der Art, wenn wir sowas kriegen, dann einfach auch, oder Baldur's Gate 4, ja. Wie geil wäre das?
Oh, vorsichtig.
Ja, ja, vorsichtig. Wie geil wäre das, wenn du in Baldur's Gate oder in neuen BioWare spielen wirklich mit Leuten reden kannst, die dir einfach antworten auf das, wie du reagierst. So, ja? Also da hoffe ich ja drauf, dass AI einfach die KI sozusagen von Gegnern und Gesprächen und so, ja, dass du in einem nächsten Witcher irgendwo hingehst, eine Schublade ausräumst und dann wird es halt das Stadtgespräch. Ja, und das ganze Dorf sagt, hey, da kommt wieder der Taschendieb und so. Also dafür
finde ich... In 10, 15 Jahren sind wir dann vielleicht da, das glaube ich auch.
Dafür wäre das gut. Schon cool. Oder Romance Options. Also ich glaube, dass wir in 10 Jahren, wenn wir Insert Moin noch machen, uns dann darüber unterhalten, dass jemand von uns sagt, hey, ich glaube, ich habe mich in diesen Charakter verliebt.
Oh Gott, so. Bitte nicht.
Ja, aber sowas wird passieren. Also in 10 Jahren...
Man kann Jahren sich doch jetzt schon verlieben, so ist es ja nicht.
Ja, aber wenn dann dieser Charakter in deinem Spielerlebnis mit dir anders redet und anders umgeht, wenn das wirklich dann so in diese fast schon echte, autarke KI geht, also dann wird das ein irres Spielerlebnis werden. Und das ist, glaube ich, so die nächste Revolutionsstufe, die wir ja immer vermissen. So dieser Sprung von 2D auf 3D, den wir ja jetzt nicht mehr so spüren, wird dann dadurch, glaube ich, dass diese Charaktere lebendiger werden und menschlich agieren mit uns.
Und im Bereich Simulationen werden die auch einen riesen Footprint einnehmen. Ich kann da schon aus eigener Erfahrung sagen, es gibt jetzt schon iRacing-Coaches auf AI-Basis, die dir deine Telemetrie auslesen und dann halt Tipps, während du fährst, per Voice sagen, geh früher hier auf die Bremse. Also das ist alles AI-generated. Ja. Und Microsoft wird das Ganze als Fluglehrer im Microsoft Flight Simulator 2028 anbieten. Bin ich mir auch schon jetzt recht sicher, dass du halt fragen kannst oder beziehungsweise einen Instructor hast, mit dem du interagieren kannst. Mhm. Und das wird alles per AI sein.
Nun gut, also wir werden es weiter beobachten und immer wieder auch besprechen. Es gab gestern die PC Gaming Show oder vorgestern, ich weiß es gerade
nicht genau. Letzte Headline für heute.
Habe ich zwar nicht angeguckt, aber es sind zwei Spiele aufgetaucht, die wir euch auf jeden Fall als Headline noch kurz erwähnen müssen. Nämlich Moonlighter 2 wurde angekündigt. Mhm. Das mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Moonlighter? Das erste Moonlighter ist richtig cool. Du hast eben so einen Dungeon Crawler. So ein kleines putziges Ding, aber musst dann die Schätze, die du dort bergst, im Laden verkaufen. Also du hast gleichzeitig auch so eine Ladenmanagement-Simulation. Und Moonlighter 2 führt dieses Gameplay-Prinzip fort, aber du bist dann im Endless Vault, also du bist irgendwie in einer anderen Dimension gefangen, eröffnest dort aber trotzdem ein Ladengeschäft. Ich lieb's. Ist total cool. Da freue ich mich sehr drauf. Dann eine kleine Überraschung war, Teenage Mutant Ninja Turtles bekommt ein neues Spiel. Das ist erstmal keine Überraschung, aber Tactics. Tactical Takedown, also das nächste Turtles-Spiel, wird ein rundenbasiertes Taktikspiel, wie wir es jetzt ja auch bei Dings hier, was hatten wir letzte Woche mit dem Run and Gun?
Du hast es gespielt.
Ja, mir fällt der Name gerade ein.
Guck mal, Leute, wir können doch zurückscrollen. Wir machen das hier ganz transparent. Das hast du.
Metal Slug.
Das war vor 2 Wochen, genau, Metal Slug war es.
Also das wird ein rundenbasiertes Spiel mit den Turtles. Passt, finde ich, auch super, weil die ja unterschiedliche Waffenklassen haben und so weiter. Es sieht ein bisschen hässlich aus, muss ich zugeben. Also Tactical Takedown heißt das Ding. Finde ich jetzt nicht so ansprechend. Sieht aus wie so ein Mobile-Game, kommt jetzt aber erstmal für PC. Und es sieht so aus wie so ein Brettspiel, also so ein Tabletop-Spiel. Das heißt, die haben auch keine coolen Animationen, sondern es sind so starre Figürchen. Finde ich jetzt nicht so ansprechend. Und eine Sache noch, die ich erwähnen möchte, ist,
ganz kurz, tatsächlich ist es vom 10.11. schon über einen Monat her.
Was denn?
Metal Slug Tactics Manu LeBrunch 3501.
Ach so, ja.
Wahnsinn. Das
kam mir vor wie gestern.
Ja, mir auch.
Und dann gab es Blueprints, endlich ein Release-Window. Ich finde dieses Spiel ja grandios. Ich habe das bei einem Preview-Event angespielt. Blueprints, Wortspiel mit Blueprints. Also der blaue Prinz, aber eben halt auch Blaupause. Und das ist ein Spiel, bei dem man sich so immer so Blaupausen aussucht. So Slay the Spire-mäßig kriegst du immer 3 Blaupausen. Und je nachdem, welche Blaupause du auswählst für das Haus, in dem du dich gerade bewegst, der Raum materialisiert sich dann hinter der nächsten Tür.
Ah, okay.
Du musst es innerhalb von 50 Tagen oder sowas schaffen, den Ausgang in diesem Haus zu finden. Richtig geiles Spielkonzept.
Schöne Idee, ja.
Richtig cool. Die Demo gibt's auf Steam. Müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Micha und ich waren total begeistert. Und es war aber immer nicht klar, wann das jetzt rauskommt, das Spiel. Und jetzt haben sie gesagt, Spring 2025. Also wahrscheinlich bei meinem Pech parallel im März zu Two Point Hospital. Jetzt sage ich es auch schon. Two Point Museum.
Ja, ebenfalls gute Demo soll es geben zu Cairn. Das ist das Rock-Climbing oder Hill-Climbing-Spiel mit viel Atmosphäre und Survival-Camps zwischendrin. Genau, Cairn. C-A-I-R-N. Gut, So, dann schenke ich uns noch mal Kaffee ein und sage bis zur nächsten Woche. Nee, sage ich nicht. Wir hören uns nämlich nur in den Jahresend-Podcast hören wir uns jetzt noch. Und dann hören wir uns im neuen Jahr.
Nee, ein Brunch haben wir ja noch am 15.
Den haben wir wollten wir nie aufnehmen.
Ach so,
weil wir die anderen aufnehmen. Genau, wir haben ja noch vier Episoden. Deswegen ist das ja letzte Brunch für 2024.
Genau, liebe Grüße von Anne, die ist heute leider krank gewesen, von Micha natürlich auch, aber ihr hört uns dann im Jahresrückblick ab dem 16. Dezember, dann genau. Die Special-Woche mit unseren klassischen Jahresrückblicken und natürlich nächste Woche die Game Awards, da wird es natürlich auch eine Sonderfolge geben, Ende der Woche die große Recap-Show, wenn wir uns die Nacht um die Ohren geschlagen haben mit Jeff Keighley.
Genau, es gibt also noch jede Menge Insert Moin in diesem Jahr, nur kein Brunch mehr.
Genau.
Den werden wir wieder eröffnen 2025, da freue ich mich schon drauf und sage bis dahin Tschüssikowski, schöne Feiertage und einen guten Rutsch.
Tschüss.